kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen zu Folge 140 im großen Bild, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins und liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes. Willkommen zurück, willkommen zu unserer kleinen Serie und der Abschlussfolge dieser Serie mit einem Rundschau in verschiedenen relevanten Maschinenräume. Welche Impulse können wir sammeln für das aktuelle Kapitalmarktjahr? Was können wir lernen aus den Dingen, die bereits passiert sind seit Jahresanfang? Und wie kann ein, ich sag mal, traditioneller Maschinenraum eines aktiven Vermögensverwalters wie der Fürstlich-Castellschen Bank, das ist der Maschinenraum, mit dem wir heute sprechen, mittels Dr. Manfred Schlumberger, wir kennen ihn schon im großen Bild und wir freuen uns, dass er wieder zur Verfügung stand. Wie kann ein solcher Maschinenraum mit all den Geschehnissen am Kapitalmarkt umgehen? Wie wird analytisch und taktisch auf verschiedene Dinge reagiert? Ist es denn tatsächlich wichtiger, in diesem Jahr beweglicher zu sein? Und was sind denn die beweglichen Elemente in der taktischen Asset Allocation eines solchen Vermögensverwalters? Wie steht Dr. Schlumberger zu Gold, wie zum globalen Süden und wie zur Tech-Dominanz in den USA? Wie kann man sich von dieser Tech-Dominanz emanzipieren? All das jetzt im großen Bild. Viel Spaß! Zum zweiten Mal darf ich Dr. Manfred Schlumberger im großen Bild begrüßen. Herr Dr. Schlumberger, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, ich danke auch.
Und zum ersten Mal darf ich die Fürstlich-Castellsche begrüßen, beziehungsweise mit einem Sprecher der Fürstlich-Castellschen über den Markt debattieren. Und darauf freue ich mich sehr. Herr Dr. Schlumberger, wir kennen Sie als Branchenkenner ja schon in Ihrer Rolle in anderen Häusern, haben das verfolgt. Sie sind jetzt bei der Fürstlich-Castellschen seit wann?
Ja, eigentlich jetzt erst seit September letzten Jahres, also noch relativ frisch. Ich bin ja noch nicht mehr der Jüngste, aber ich habe einfach immer noch Spaß an diesem Geschäft. Und da die Börse mein Hobby ist, habe ich mir gedacht, ich mache einfach weiter.
Das heißt, Sie schärfen dort auch ein bisschen den Maschinenraum. Und wenn Sie jetzt mal die ersten Monate Revue passieren lassen, wie viel Schlumberger ist denn im Maschinenraum bereits angekommen und woran merkt man das? Gibt es einen anderen Selektionsprozess bei den Aktien? Haben Sie sich von bestimmten Investmentfeldern ganz gelöst oder ist der Übergang so schleichend gewesen, dass die Kunden das gar nicht so stark gemerkt haben?
Also das ist, glaube ich, hier nicht so wirklich rausgekommen. Die Bank hat eigentlich so seit 3 Jahren, kann man sagen, fährt einen sehr, ich soll sagen, sehr, sehr stringenten, sehr konsistenten Qualitätsansatz bei der Aktienselektion und nutzt auch die Möglichkeiten der Asset Allocation aktiv aus, ist also im Moment auch sehr, wie soll ich sagen, sehr offensiv dabei bei dieser Marktentwicklung. Also insofern habe ich ein Haus vorgefunden in diesem Bereich Vermögensverwaltung bzw. Fondsmanagement, was schon sehr, sehr gut aufgestellt ist und was dem extrem nahe kommt, was ich eigentlich über Jahre oder Jahrzehnte früher gemacht habe. Insofern passt das sehr, sehr gut. Und meine Hauptaufgabe ist jetzt eher, das auch so ein bisschen nach außen zu tragen. Die Fürstlich-Castellsche Bank ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, in den letzten Jahren, glaube ich, aus dem Radar des Kapitalmarktes oder in diesem ganzen Wertpapiergeschäft verschwunden. Und die Idee ist jetzt einfach, da wieder stärker präsent zu sein. Wie gesagt, Performance ist gut und da kann man auch wieder rausgehen. Und es bringt ja nichts, wenn man nur selber weiß, dass sie gut ist. Man muss auch rüberbringen und gucken, dass man Kunden dafür gewinnt. Und das ist auch eine ganz wesentliche Aufgabe von mir.
Ja, ich kann das aus meiner beruflichen Perspektive bestätigen und freue mich dann wieder mehr von der Fürstlich Castell schon von Ihnen zu hören. Bei unserem Ausblick auf das kommende Jahr müssen wir jetzt gar nicht so viel Zeit verschwenden auf den Rückblick, denn den haben Sie auch nicht vollständig zu verantworten. Aber vielleicht mal kurz eine Frage zu 2024. Da gab es ja viele Entwicklungen, den einen oder anderen Knick auch. Was von den Entwicklungen im letzten Jahr war denn für Sie am überraschendsten?
Also ich glaube, mit am überraschendsten war sicherlich die Geschichte, dass das mit den, ich sage mal, glorreichen 7 einfach so weitergelaufen ist. Weil das war jetzt schon das zweite Jahr, das hat ja schon 2022 begonnen, eigentlich das zweite Jahr, dass eigentlich 7 Aktien in den USA die ganze Performance bestimmt haben. Also der S&P 500 ist nur wegen dieser 7 Aktien gestiegen und zwar extrem stark sogar gestiegen und also 20%, über um die 20% die 2 Jahre. Und die 493 anderen Aktien, die haben ja gar nichts gemacht. Auch bekundet, die haben auch keine Gewinnsteigerungen gehabt, sondern die haben die Gewinne sind nicht gestiegen und die Kurse sind nicht gestiegen. Also insofern war die Börse da sehr rational. Und das ist aber, finde ich, jetzt das Schöne, um jetzt den Bogen zu diesem Jahr, das dreht gerade. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis es sich dreht, weil natürlich das KI-Thema weiterhin spannend ist. Aber ich denke, die entscheidende Grund ist einfach die Bewertungsniveaus, die wir jetzt erreicht haben. Und ich meine, die Chlorin 7 sind bei über 30 im Kurs-Gewinn-Verhältnis. Jetzt gehen wir noch von 16-17% Gewinnwachstum dieses Jahr aus. Und wenn man die Relation sieht, dann ist klar, das kann so nicht bleiben. Also sie werden dieses Jahr nicht outperformen. Das heißt nicht, dass die fallen müssen, aber sie werden nicht outperformen.
Das ist doch schon mal eine klare Aussage. Wenn Sie mal den Elefanten im Raum wenn wir mal den Elefanten im Raum in die Mitte unseres Gesprächs ziehen, nämlich den neuen amerikanischen Präsidenten, dann würde ich Sie am Anfang mal fragen, wie Sie denn auf die erratische, auch die bewusste, unberechenbare Politik von Donald Trump im Maschinenraum reagieren. Machen Sie als erstes morgens um 5:30 erstmal Twitter auf oder True Social oder andere Kurznachrichtendienste und schauen, was er und sein neuer Kostensparer der Welt mitzuteilen haben? Oder wie geht man damit um, dass letzten Endes die Welt ja auch bewusst damit gestresst wird, dass schnelle und harte Entscheidungen und eine sehr harte Kommunikation so als Bugwelle vor die Verhandlungen gesetzt werden, damit alle erstmal verunsichert sind und die Kapitalmärkte natürlich auch?
Also es ist ein Stil, aber ich meine, der nützt sich ja im Augenblick schon ein bisschen ab. Also ja, wir gucken natürlich, was er sagt. Ich meine, das hat ja auch zumindest kurzfristige Wirkungen. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was er alles gesagt hat, schon seitdem er gewählt ist, sage ich jetzt mal, also schon Herbst oder seit November letzten Jahres, der Markt hat sich, glaube ich, sukzessive schon dran gewöhnt und sagt, okay, der will eigentlich nur verhandeln. Oder ich erinnere es immer an so ein Herrchen oder Frauchen mit einem bissigen Hund an der Leine und die dann sagen, nee, der will nur spielen. Ja, natürlich kann der irgendwann mal beißen und wahrscheinlich beißt er auch mal. Aber im Moment will er scheinbar wirklich nur spielen. Also das ist, der Markt nimmt es nicht so richtig ernst, ja, sage ich mal, was er da so alles sagt. Also man muss es zur Kenntnis nehmen, aber ich muss jetzt noch nicht gleich drauf reagieren. Ich glaube, das ist das, was man gelernt hat. Man muss da abwarten, was wird dann wirklich mal ganz konkret. Im Moment sind es immer Drohungen. Gut, jetzt die Stahlzölle, das scheint jetzt zum ersten Mal so zu sein, dass die jetzt wirklich kommen. Das ist aber noch relativ wenig. Aber gucken wir mal auf Deutschland. Ich meine, da wird ganz sicher was kommen. Das scheint ja auch sein Lieblingsland zu sein, sage ich jetzt mal. Also da hat er sich schon noch was aufgehoben. Ich glaube, im Moment geht es eher so in die Richtung, Stichwort, ihr seid dran, was Ukraine betrifft. Das Land müsst ihr aufbauen. Da steht da so eine 500 Millionen im Raum. Und wir wissen ja, die Italiener, Spanier, Franzosen können nicht wegen ihrer hohen Schulden. Also da bleibt eigentlich nur Deutschland, indem wir hier die Schuldenbremse aushebeln. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, das hat er sich in der Beziehung jetzt mal Deutschland hauptsächlich vorgenommen. Ich glaube, was am wichtigsten ist, das nicht ausblenden, aber einfach zu gucken auf die beiden ganz, ganz wesentlichen Dinge, die vor allem für die Aktienmärkte wichtig sind. Das ist die Gewinnentwicklung. Also was können wir erwarten bei den Unternehmensgewinnen? Natürlich primär USA, weil das halt viel wichtiger ist und Deutschland. Selbst die 40 DAX-Unternehmen haben nur 20% des Umsatzes in Deutschland. Also Deutschland ist eigentlich irrelevant. Da muss ich drauf gucken, Gewinne, Zinsen. Also kommen die Zinsen noch weiter runter. Sieht ja so aus, sowohl in Europa wie in den USA. Und eigentlich ist das eine ideale Kombination, sage ich jetzt mal. Solange eben die Gewinne ordentlich steigen und sieht alles danach aus, als ob das dieses Jahr so wäre, dass mit sinkenden Zinsen, sinkenden Leitzinsen einhergeht, ist das eigentlich eine Idealkombination für die Aktienmärkte. Und ich glaube, das darf man hier aus dem Blick verlieren bei diesem ganzen Lärm, den er natürlich verursacht.
Jetzt können wir den direkten Konnex zu Ihrem Investmentstil und Ihrem Maschinenraum herstellen. Und es klingt so danach, als wären Sie von der Geräuschkulisse, die erzeugt wird, die auch bewusst erzeugt wird, also nicht beeindruckt und würden sich auch nicht dazu hinreißen lassen, Schlaglöcher zu identifizieren, denen Sie bewusst und dann auch mit einer bewussten Portfolioentscheidung ausweichen wollen, sondern Sie setzen im Prinzip auf die große Linie, auf die Frage, ob die Unternehmensgewinne und die Zinsen in den Weg gehen, den Sie sich ausrechnen und investieren danach. Das heißt, um das zu übersetzen, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für dieses Jahr, während in den letzten Jahren ja die taktische Beweglichkeit gar nicht so wichtig war, es war ja sozusagen eher die strukturelle Stärke eines Portfolios entscheidend, um nah an den Index zu kommen oder Outperformance zu erzielen, könnte es ja sein, dass im Jahr 2025, wo vielleicht die Klarheit der Zinssenkungsschritte, aber auch die Heftigkeit der Zinssenkungen, die man in diesem Jahr sieht und die man jetzt schon fürs nächste Jahr einpreist, sich etwas abmildert und das Jahr einfach taktischer bestimmt wird und verschiedene Maschinenräume darauf reagieren, indem sie sagen, wir wollen da taktischer agieren. Das höre ich bei Ihnen aber nicht raus.
Also ein bisschen sicherlich. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich Frieden irgendwann vielleicht in der Ukraine bekommen, auch wenn es zulasten wahrscheinlich der Ukraine geht, aber natürlich ist es dann eine Überlegung, wir gucken uns dann auch Infrastruktur, Unternehmen, Bauunternehmen an. Ich meine, irgendwie muss man das Ding ja dann auch wieder aufbauen, sage ich jetzt mal. Das schon, aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle im Portfolio. Ich glaube, fürs Portfolio war jetzt wirklich wichtig, dass wir ja doch seit Jahresanfang eine relativ starke Rotation bei den Sektoren sehen, die wir jetzt ja nie lange nicht hatten, sondern man musste eigentlich nur diese 7 Aktien da haben oder noch. Noch ein paar, die dahinter kommen im US-Technologiebereich, dann war man ja sowieso vorne als Fonds. Also wenn man sieht, welche Fonds waren die letzten 2 Jahre vorne, dann braucht man nur reingucken. Da sieht man 7 Aktien, die größte mit 8% und die kleinste von den 7 mit 4 oder 5%. Und dann war das halt eine super Performance und der Manager wird zum Star-Manager erklärt. Das hat sich jetzt aber doch ziemlich drastisch geändert. Also es ist eigentlich nur ein Sektor, wenn ich auf die USA blicke, der vorne geblieben ist, ist der Finanzsektor. Da gibt es auch gute Gründe. Ne? Das ist Thema weniger Regulierung, das Thema Zinsen in den USA immer noch relativ hoch, bleiben wahrscheinlich im längeren Bereich auch relativ hoch. Und das ganze Thema Investmentbanking-Erträge, Fusionen und Übernahmen, also wo die amerikanischen Banken einfach massiven Rückenwind haben. Also das ist geblieben, auch in Europa, der Finanzsektor ist vorne geblieben. Aber sonst hat sich auch schon enorm was getan. Technologiesektor nach hinten, habe ich schon eingangs ein bisschen erklärt, ist halt auch sehr teuer. Und man hinterfragt jetzt auch, ob diese, was ich, 320 Milliarden im Jahr an CapEx, an neuen Investitionen, ob sich das wirklich lohnt, wenn wir sehen, DeepSeek hat es ein bisschen billiger hinbekommen. Also ein bisschen Fragen. Aber es sind auch Branchen, denke jetzt mal an den Gesundheitssektor, Healthcare, mit allem drum und dran, also nicht nur Big Tech, sondern auch Medizintechnik, Biotechnologie, die jetzt 2-3 Jahre ziemlich böse unter die Räder gekommen sind, wo man sieht, okay, die sind von den Bewertungen eigentlich ziemlich attraktiv. Da kann sich auch die nächsten 1-2 Jahre mal was tun, dass da wirklich im Forschungsbereich neue Sachen kommen. Und das hat so ein bisschen der Markt jetzt realisiert. Und mal lass uns doch mal auf sowas gehen. Man sieht auch die Gewinnprognosen, auch jetzt schon im 4. Quartal, was wir gesehen haben letztes Jahr, die sind schon so im Bereich von 17-18%, also ganz, ganz neu. Und da springt der Markt drauf an. Andere Thema, Telekom ist ja jetzt in diesem Kommunikationsbereich mit drinne. Also man hat natürlich auch eine Meta mit drinne und eine Netflix, aber da sind ja auch die ganzen Telekoms mit drinne. Auch die, wenn man jetzt guckt, Gewinnschätzungen 16-18%, das ist schon ordentlich bei einer relativ vernünftigen Bewertung. Und ich glaube, das sind so Dinge, die jetzt so allmählich in Gang kommen. Auch die kleineren, mittleren Werte, die natürlich von Zöllen eher ein bisschen profitieren, weil die stehen wahrscheinlich am stärksten im Wettbewerb mit europäischen oder ausländischen Unternehmen. Man sieht zwar im Russell 2000, der läuft mal an, dann fällt er wieder ein bisschen zurück. Aber ich glaube, das ist auch so ein Trend, dass diese Unternehmen natürlich profitieren von der Politik, auch von dem Thema niedrigere Unternehmenssteuern. Und ich glaube, da tut sich einiges. Da muss man im Moment schon flexibel sein, erkennen, Sektorrotation findet statt, da muss ich auch mit drauf gehen. Die Flexibilität muss ich auf jeden Fall als Vermögensverwalter haben.
Und trotzdem würde ich sagen, so aus meiner Perspektive, dass die meisten Vermögensverwalter sich noch nicht trauen, sich von der Dominanz der Tech-Unternehmen in der Gewichtung zu lösen. Es ist natürlich auch ein wahnsinnig großes Performance-Risiko, das man eingeht, wenn man diese aktive Entscheidung trifft. Und Sie haben es schon viele Felder genannt, die statt der Technologiebranche aktuell im Vordergrund stehen. Aber was ja am überraschendsten ist, um die Fragestellung mal regional aufzuklappen, ist, dass Europa momentan deutlich besser performt als die USA. Und in jedem Jahr oder fast jedem Jahr hieß es, diesmal schafft's Europa, weil Europa so günstig bewertet ist. Man diskutiert in dem Zusammenhang dann nie die Gewinnerwartungen und auch die Margen der europäischen Unternehmen nicht, die dann deutlich hinter den amerikanischen Unternehmen anstehen. Aber in diesem Jahr war es eigentlich gar nicht so klar, dass die Europäer es nochmal versuchen können. Und jetzt aktuell sieht's ja ganz gut aus. Ist das einfach nur die Erholung von der großen Angst europäischer Zölle? Oder ist das jetzt schon eine Hoffnung, dass wir diese Friedensverhandlungen in der Ukraine sehen und dass wir da bald Klarheit haben? Oder gibt es tatsächlich Werthaltiges aus Europa, das man wieder stärker im Portfolio gewichten sollte?
Also ich würde mal sagen, es war das erste Jahr, wo es keine Prognosen gab, dass dieses Jahr vielleicht Europa besser sein könnte als die USA. Sondern wir hatten einen hundertprozentigen Konsens, und ich würde mich da auch nicht ausnehmen, dass auch in diesem Jahr, gerade wegen Trump und dieser ganzen erratischen Geschichten, eigentlich viel für die USA spricht, außer natürlich die Bewertung, dass die halt verdammt hoch ist. Und ich glaube, das war so der Grund. Ich meine, da sind jetzt am Jahresanfang wahrscheinlich ein paar amerikanische Hedgefonds mal eingestiegen und haben den Markt ein bisschen angerissen. Und dann kommt da plötzlich so ein Momentum, so eine Dynamik rein. Und jetzt hat man ja so ein bisschen, kriegt man langsam Argumente, oh, vielleicht gibt es bald einen Friedensschluss, ja. Wie gesagt, mit allen Konsequenzen längerfristig für Europa oder leider vor allen Dingen für die Ukraine. Aber da kommt jetzt plötzlich ein bisschen Hoffnung rein. Oh, da könnte sich hier wieder ein bisschen was entspannen. Vielleicht kommen auch die Energiepreise dann wieder runter. Könnte die deutsche Industrie ein bisschen wettbewerbsfähiger werden? Und das zweite, glaube ich, ganz wesentliche Argument war das Thema Schuldenbremse. Ich meine, wir haben jetzt die Wahl. Ich bin jetzt nicht so optimistisch, dass das viel besser wird nach der Wahl, weil es kann ja passieren, dass eigentlich die zwei Gleichen wieder an der Macht bleiben, nur diesmal halt mit der CDU zusammen oder CDU-CSU zusammen, weil es sonst gar nicht reicht. Ja. Also von daher, die Brandmauer steht ja trotz allem, das heißt, allzu viele Möglichkeiten gibt es ja nicht für eine neue Regierung. Und dass die nicht zusammenpasst, die nächste neue Regierung, ist jetzt schon offensichtlich, dass das eigentlich auch wieder jede Menge Konflikte gibt. Aber ich glaube, eines ist klar, die neue Regierung will die Schuldenbremse aushebeln. In welcher Form man das immer auch dem Wähler dann verkauft, aber sie muss es. Und das erste Argument ist das Thema Verteidigung. Das ist jetzt nur glasklar. Ja, ich meine, wenn wir Frieden haben, wissen wir, Putin kann sich wieder die nächsten 2 Jahre wieder sich erholen von dem Krieg, der ein bisschen anders gelaufen ist, als er erwartet hat. Aber die Bedrohung bleibt. Und ich meine, 5% Verteidigungsausgaben sehe ich jetzt als nicht so realistisch an. Aber ich sage mal, 2% wird es jetzt nicht mehr reichen. Das wird jetzt schon eher 3 oder 3,5% werden. Wie wollen wir das finanzieren in der augenblicklichen Situation? Dann wissen wir alle, wie die Infrastruktur in Deutschland aussieht. Also wir haben dringenden Bedarf, Schulen, Universitäten, alles klar. So, und dann kann ich noch sagen, eigentlich ist das nicht gut, was wir da machen. Ich habe auch 2 Kinder. Was wir hier machen, ist nicht gut langfristig. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Nur wenn alle Welt Schulden macht um uns herum, fangen wir mit USA an mit 120%. Gucken wir mal nach Frankreich. Guck mal nach Italien. Es macht halt keinen Sinn, der Einzige zu sein in so einer Währungsunion. Und diese Währungsunion ist zwangsläufig auch eine Schuldenunion, wo wir ja quasi die Bonität zur Verfügung stellen für die anderen, damit die nicht viel höhere Zinsen haben, weil die hätten sie, wenn sie hier nicht drin wären. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt, wo der Markt sagt, okay, die Deutschen können das nicht halten. Die werden zwangsläufig umfallen müssen. Und dann nach dem Motto, oh, dann kommt aber noch mal was im Markt, was wir bisher noch nicht so gesehen haben. Dann kommt so ein Boost, das ist ja schon eine Art Konjunkturprogramm. Ja. Und ich glaube, das ist das, was der Markt die ganze Zeit oder vielleicht schon seit Jahresanfang oder Ende letzten Jahres im Hinterkopf hat. Das halten die sowieso nicht durch.
Vielleicht, also Sie haben gerade 2 wichtige Themen angerissen, die wir vielleicht mal vertiefen sollten. Erstens, der zu erwartende Frieden in der Ukraine. Und dann würde ich mal auf die Schulden zurückkommen, die ja auch ein ganz spannender Hebel sind. Sollte in der Ukraine jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz und darum herum und auch danach ein Frieden ausgedealt werden und es gibt Landverluste für die Ukraine und irgendwelche Sicherheitszusagen und man geht quasi an den Wiederaufbau der Ukraine, dann gibt es in diesem ganzen Konzert wahrscheinlich zwei Branchengewinner und dann tatsächlich auch europäische Unternehmen, nämlich das eine sind dann Infrastruktur- und Bauunternehmen, die dort dann beauftragt würden. Und das zweite sind dann Rüstungsunternehmen, wie Sie richtig sagten. Ich glaube, die Hausaufgaben der Europäischen Union oder der NATO-Mitglieder in Europa wird dann deutlich größer sein als bisher. Auch wenn wir uns dagegen wehren und auch wenn wir das in Frage stellen, aber Rüstungsgüter werden dann wahrscheinlich gebraucht werden. Wie ist denn das bei Ihnen im Haus? Dürfen Sie Rüstungsgüter investieren? Gibt es da eine Unterscheidung, die Sie rein politisch handhaben nach der Definition, nach der Taxonomie? Was ist gut, was ist schlecht? Oder kann man sagen, es gibt verteidigende Rüstung und es gibt angreifende Rüstung? Es gibt Cybersecurity, die ja an sich mal nicht darauf ausgelegt ist, Systeme anzugreifen, sondern Systeme erstmal zu schützen. Wie kann man da differenzieren und was für ein planbares Investmentthema ist das, denn diese Unternehmen haben ja in der Regel keine normalen Unternehmen, keine Privatkunden als Kunden, sondern Staaten. Und das macht die Planbarkeit und auch die Rationalität dieses Geschäftsmodells ja auch nicht so einfach, wie man ja auch an teils sehr erratischen Kursbewegungen dieser Aktien sieht.
Ja, also die Fürstie Kasserische Bank hat sich eine klare, ich sage jetzt mal, Wertegrundlage gegeben. Und das ist sehr stark an dem Thema Nachhaltigkeit orientiert. Das kommt auch über die Eigentümer, über die Fürsten, die eben sehr stark ja aus dem Bereich Forstwirtschaft, Landwirtschaft auch kommen und haben sich da eben ein klares Wertegerüst gegeben. Stichwort Nachhaltigkeit. Und insofern, jetzt kann man beim Militär zumindest seit dem Überfall der Russen auf die Ukraine natürlich darüber diskutieren, ob Verteidigung nicht doch etwas mit Nachhaltigkeit, nämlich Erhaltung von Frieden zu tun hat. Aber es macht ja keinen Sinn, solche Wertegeschichten ständig zu ändern. Also die Fürstie Kasserische Bank steht auf diesem Wertefundament und die Fonds sind nach Artikel 8 aufgelegt, also unterwerfen sich der EU-Taxonomie. Wie gesagt, über die kann man streiten. Da sind einige Dinge drin, die vielleicht dringend reformbedürftig sind. Aber es ist eine klare Grundlage. Insofern kommen Rüstungsaktien jetzt für die Vermögensverwaltung beziehungsweise für die Fonds von der Fürstie Kasserische Bank nicht in Frage. Mhm.
Cybersecurity, ist das ein Thema?
Das ist eher ein Thema, ist aber halt auch schwer zu fassen auf der Unternehmensebene. Wer genau ist da dabei? Oder er hat halt kombiniert dann natürlich auch den klassischen Militär, also was ich hat dort produziert, trotzdem noch ein paar Panzer, ist dann natürlich trotzdem mit jeweils, da hat die, setzt die Taxonomie ja diese prozentualen Werte fest und insofern ist es da relativ schwierig, ja.
Okay, und beim Thema Infrastruktur könnte man sich ja auch den Mund wässrig denken und sagen, jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt, in europäische Baustoffhersteller und Infrastrukturbauer zu investieren, die dabei helfen, die Ukraine aufzubauen und die vielleicht gleichzeitig auch davon profitieren, dass wir in Europa und gerade in Deutschland dann auch so ein bisschen die Schuldenbremse lockern und in unsere eigene Infrastruktur investieren.
Ja, also ich glaube, da gibt es eine Reihe von Unternehmen. Das sind jetzt keine wirklich großen Unternehmen. Das einzige Problem, wenn man so ein bisschen drauf guckt, also ich habe heute mal die Schweizer Holz in mir mal angeguckt, naja, die steigt halt schon seit 2 Jahren. Ja, ja. Das ist so ein bisschen, als hätte es der Markt fast vorweggenommen, was ich jetzt nicht glaube. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen, sage ich jetzt mal, bei vielen dieser Unternehmen. Also wir sind auch dabei, noch ein bisschen tiefer einzusteigen, was noch an Alternativen gibt. Man geht ein bisschen drauf auf Unternehmen, die jetzt eigentlich nicht gerade spottbillig sind, sage ich jetzt mal, sondern da das Thema Infrastruktur jetzt ja nicht neu ist, also lassen wir mal Ukraine weg, aber dass wir generell mehr in Infrastruktur investieren müssen, ist natürlich jetzt schon länger bekannt. Also diese Bauunternehmen, die natürlich vorher durch eine Krise durchgegangen sind und geschrumpft sind. Und ich meine, das ist so ein bisschen das, was wir im Augenblick halt sehen. Die sind schon ganz gut gelaufen. Da kommen jetzt vermutlich noch mal so drauf. Vermutlich werden sie auch weiterlaufen. Aber es sind jetzt halt leider Gottes keine Schnäppchen, wo man sagt, oh, das ist ja wahr. Da musst du jetzt ganz schnell von heute auf morgen dahin. Das ist so ein bisschen schade. Da war der Markt schon dabei. aus anderen Gründen.
Okay, also sind das keine großen Stellschrauben, die Sie bewegen. Dann würde ich auf das zweite Thema nochmal zurückkommen, nämlich auf die Schulden, die Schulden in Europa, aber auch in den USA. Was sich aus meiner Sicht langfristig ohnehin nicht vermeiden lässt, ist, dass die Notenbanken wieder, wenn man es positiv sagen möchte, innovativ werden müssen, um Schulden zu moderieren. Wir haben steigende Schuldenquoten, Sie haben es angesprochen, und gleichzeitig haben wir in Europa vielleicht auch steigende Inflationsrisiken. Und die Inflationsschocks, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, die ließen sich ja dann unter den neuen Schuldenniveaus für die Staaten nur ganz schwer erträglich machen. Und da wird es wahrscheinlich wieder Programme geben. Erste Frage, ist das etwas, was Sie auch erwarten und fest einplanen? Denn man kann ja sozusagen in der Welt, in die wir wieder reingehen, in der die Notenbanken Staatsschulden, vielleicht auch wieder Unternehmensschulden vom Markt wegkaufen, hat ja Gewinner und Verlierer. Und dann wird es wahrscheinlich auf der Realkapitalseite Gewinner geben, auf der Nominalkapitalseite eher Verlierer. Und darauf muss man ja in der Asset Allocation und generell in der Selektion achten. Ist das etwas, was Sie erwarten und was Sie antizipieren?
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist, die einzige Möglichkeit, um mit dem Schuldenniveau in Europa, USA ist eigentlich ein bisschen ähnlich, zurechtzukommen, ist eine finanzielle Repression. Das heißt, ich muss gucken, dass ich die Zinsen eher so im Bereich der Inflation oder im Idealfall sogar unter die Inflation setze. Das ist uns ja jahrelang sehr gut gelungen oder der EZB sehr gut gelungen. Und ich glaube, wir sind genau wieder auf dem Weg dahin. Weil das, was wir jetzt die letzten zwei Jahre gesehen haben, ist für die Schuldentragfähigkeit einfach ein Riesenproblem. Und dummerweise nur am Rande, gerade in Deutschland hat man sich, als man hätte eigentlich sich zu Null- oder Negativzinsen hätte refinanzieren können, hat man es nur am kurzen Ende getan und nicht am langen Ende. Die Österreicher waren schon ein bisschen schlauer mit den 100-Jährigen. Das haben wir in Deutschland leider überhaupt nicht hinbekommen. Ich glaube, da gab es politische Gründe dafür. Ist ja klar, die sind auch nicht mehr in der Verantwortung jetzt. Aber eigentlich war die deutsche Schuldenpolitik eine Katastrophe. Das liegt aber nicht an den Beamten, das liegt an der Politik, die das so haben wollte, dass man ganz kurz refinanziert, um noch den letzten Cent da rauszuholen bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt, wenn wir jetzt schauen, Inflationsrate jetzt ganz aktuell ist so Deutschland bei 2,3%. Das hat sehr stark mit Basiseffekten zu tun von der Prozentrechnung, weil immer zum Vorjahr gerechnet wird. Und wir werden jetzt, so wie es aussieht, noch 2-3 Monate von diesen Basiseffekten profitieren. Und es kann sogar sein, dass wir unter 2% kommen. Also dass sogar eine 1 mal wieder da vorne steht. Und das ist natürlich für die EZB eine fantastische Gelegenheit, um zu sagen, hier, wir müssen jetzt relativ zügig mit den Zinsen runter. Und ich bin mir ganz sicher, dass das jetzt in diesen Monatsschritten oder in diesen ganz kurzen Schritten jetzt weitergeht, dass man diese Inflationsraten nutzt, sagen hier, wir haben es im Griff, wir haben es geschafft. Frau Lagarde sehe ich da bei einer Pressekonferenz, wir haben es gepackt, Inflation unter 2%, wir müssen sogar aufpassen, ja, wenn ich wieder in der Deflation landen. Und dann werden die Zinsen ganz, ganz schnell auf ein deutlich niedrigeres, also ich denke mal Richtung 2% auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, so die Grundidee. Die wissen ganz genau, dass ich sage mal längerfristig wir nicht wieder auf die 0 bis 1 gehen, wo wir herkommen. Weil wir haben das Thema Demografie, also steigende Löhne aufgrund Arbeitskräftemangels. Wir haben das Thema jetzt Deglobalisierung. Ja. Dekarbonisierung ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das ist jetzt im Augenblick nicht mehr so im Vordergrund. Aber ganz klar, wir haben einfach Phänomene, die dazu führen, dass wir längerfristig vielleicht eher in Richtung 3% oder sogar über 3% in Europa kommen werden. Und ich muss dieses Zeitfenster jetzt nutzen. Habe ich die erstmal unten, werde ich die länger nicht mehr erhöhen, sondern Frau Lagarde als ehemalige französische Finanzministerin, die weiß, wem sie verantwortlich ist letztlich. Also das ist sicherlich eher Frankreich als jetzt der EZB. Also die weiß schon, was sie zu tun hat. Also man wird wieder sehr träge dann sein, wenn man vielleicht eigentlich irgendwann die Zinsen mal wieder erhöht müsste, wird man wahrscheinlich sagen, nee, das Modell sagt, es geht wieder runter. Wir wissen ja, da ist ja damals doch massiv, wie soll ich sagen, ich weiß nicht sagen, ob es Lügen waren oder ob man bewusst weggeschaut hat, als dieser Inflationsanstieg sich damals angekündigt hat vor 3 Jahren. Ich glaube, das wird man diesmal wieder tun, man wird weggucken und sagen, nee, das ist nur temporär und das schüttelt sich wieder und das findet sich wieder. Also das wird man, glaube ich, sehr, sehr bewusst und sehr aktiv machen. Und ganz ehrlich, ich sehe eigentlich auch keine Alternative, um anders mit diesen Schulden zurechtzukommen. Und insofern ist halt der Sparer der Dumme, aber das muss er halt auch wissen oder das sollte er halt auch langsam gelernt haben, sage ich jetzt mal. Ja, das ist das Problem natürlich bei den meisten Kunden, die halt gerade in Deutschland meinen, das wäre sicher, aber sicher ist es ja nicht. Das ist genauso sicher wie die Rente. Ne? Es gibt schon auch Rente, aber die Frage ist die Höhe. Ja. Und Zinsen gibt es wahrscheinlich auch noch, aber halt ganz niedrig und die Realzinsen werden negativ sein. Also ich glaube, das ist einfach, es ändert sich nichts an dieser Konstellation. Du musst dich Richtung Sachwerte orientieren, also sprich Aktien, Immobilien, Gold. Ansonsten wirst du hier so ganz schleichend enteignet.
Wenn wir diese Beobachtung jetzt verknüpfen mit dem aktuellen Marktgeschehen, dann kann man ja sagen, dass alles, was so im Bereich Value liegt, jetzt denken wir mal ganz plastisch in diesen zwei Kategorien, diesen zwei Schubladen, weil es was Richtung Value geht, sich gerade erholt und gerade wiederentdeckt wird und die Growth-Aktien mal ein bisschen pausieren und ausatmen. Aber eigentlich ist das Szenario, das Sie beschreiben, ja wieder eins, das Growth sehr stark fördert, die Zinsen sehr niedrig, Unternehmen, die hohe Wachstumsraten haben, Zinsen niedriger bei ihrem Unternehmenswert, der abdiskontiert wird über die jeweiligen Jahresgewinne ab. Und das ist wieder ein großer Booster für die Bewertung von wachstumsstarken Unternehmen. Und weil wir hier gerade über Europa sprechen, wo liegt denn bei Ihnen sozusagen die Grenze von Wachstumsraten dieser Value-Unternehmen, die auch für den Investor, nehmen wir mal an, auch für eine Stiftung, den Kapitalerhalt in Frage stellen? Also eine Analyse von des Stock 600, da kann man sich ja sozusagen eine Grenze setzen. Was werden die Unternehmen im Umsatzwachstum, im Free Cashflow Wachstum, im Gewinnwachstum die nächsten 5 Jahre erzielen? Und da können Sie viele Unternehmen finden, die eigentlich sehr, sehr geringe Wachstumsraten haben. Nehmen wir mal an, die Analysten haben mit ihren Schätzungen recht. Und da würde ich sagen, ist nicht in jedem Fall der Kapitalerhalt auch für eine Stiftung sichergestellt, weil die Unternehmen einfach nicht wachsen und dann auch stark unter die Inflation schrumpfen. Und da müsste man doch irgendwo eine Grenze ziehen. Wie stellen Sie denn im Maschinenraum sicher, dass Sie klassische europäische Unternehmen haben, die vielleicht auch so ein bisschen Value-Touch haben, aber die nicht zu geringfügig wachsen?
Also wir haben natürlich eine starke Schnittmenge bekommen über die Jahre zwischen Value-Werten und eigentlich zyklischen Werten. Also heute haben wir eigentlich viele dieser Value-Werte, lassen wir mal die ganz klassischen Versorger oder so weg, aber gerade wenn wir jetzt Bauinfrastruktur, die wären eigentlich eher in so diesem zyklischen Bereich, also konjunktursensitiv, sehr stark reagierend auf Konjunkturen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, wir sind in Europa eine Stagnation, aber jetzt mit diesen ganzen mehr Schulden, die wir mal vermutlich machen müssen, kommen wir hier wieder ins Wachstum rein. Ja, das ist zwar schuldengetriebenes Wachstum, aber egal, es ist Wachstum. Und damit werden natürlich von diesem Wachstum diese konjunktursensiblen Unternehmen profitieren. Und ich glaube schon, das ist ja klassisch, dass wir dann schon wieder entsprechende Gewinnwachstumsraten sehen. Die darf ich dann nicht in die Ewigkeit halt fortschreiben, sondern ich muss wissen, das ist im Endeffekt eine temporäre Geschichte. Aber das kann ja vielleicht auch mal 2-3 Jahre anhalten. Und in dieser Phase, wo die Gewinnwachstumsraten entsprechend sind, der Cashflow entsprechend ist, die werden ja auch nicht brutal investieren, weil sie wissen, wie vorsichtig sie sein müssen aufgrund der Konjunkturabhängigkeit, die sie haben, kann ich durchaus in diese Unternehmen investieren. Aber ich muss mal im Klaren sein, das ist jetzt nichts für die Costolani-Methode, also Schlafmittel nehmen und in 10 Jahren wieder aufwachen. Da kann es sein, dass das Unternehmen gerade mal 50-60% niedriger ist in der Kursentwicklung. Das sind keine Werte, die dafür geeignet sind. Das muss ich halt im Hinterkopf behalten.
Wenn man das mal übersetzt aufs Kursgewinnverhältnis, und ich glaube, das verstehen unsere Hörer ja ganz gut, und Sie sagten gerade schon so ein bisschen kritisch, dass die Tech-Unternehmen in den USA natürlich immer noch so in relativ hohen Bewertungen um die 30 unterwegs sind. Und wenn man nach Europa geht und sich mal die ehemaligen deutschen Giganten anschaut in der Bewertung, dann sind wir irgendwie so bei 5, 6, 7, 8. Es ist schon ein riesiger Bewertungsabschlag, der natürlich auch dem Wachstum und den Margen geschuldet ist. Das ist ja alles kein Zufall. In welchem Bewertungsgefüge wird man denn Aktien in Ihrem Portfolio finden? Also wenn Sie sozusagen unabhängig mal vom Geschäftsmodell überlegen, was ist eine seriöse Bewertung für europäische Unternehmen, was ist eine seriöse Durchschnittsbewertung für amerikanische Unternehmen, in welcher Bandbreite bewegen Sie sich da üblicherweise?
Also ich denke, ich muss es ja immer in Relation setzen zum Gewinnwachstum, die Bewertung zum Gewinnwachstum. Für jetzt dieses Jahr ist die Konsensschätzung, was jetzt die europäischen Aktien betrifft, so ein Bereich von 9%. Also das ist ja viel mehr, als es die letzten 2 Jahre war. Da waren wir ja hier so knapp über null.
Ja.
Und wir haben jetzt eine Bewertung, nehmen wir mal, ja, ist ja egal, ob man DAX oder den Stocks nehmen, so im Bereich von 12, 13, 14 zum KGV. Das ist so ungefähr eine Relation, wo ich sagen würde, okay, das ist im Rahmen. Ja, ganz früher hat man gesagt, das muss ungefähr gleich sein, aber das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. In den USA ist halt die Relation schon ein bisschen anders. Also ich hatte vorhin die glorreichen schon erwähnt, mit 30 und jetzt halt nur noch 17, 18 Gewinnwachstum. Da ist schon die Balance ein bisschen aus dem Ruder geraten, würde ich sagen. Also das ist so der Bereich, wo ich mich orientieren muss. Aber es ist klar, ich muss auch beim DAX sehen, dass der natürlich durch die Automobilwerte massiv nach unten, ich will nicht sagen verzerrt ist, aber einfach stark dank der, es machen vor allem nur noch 10% aus, aber drücken das Ganze natürlich massiv nach unten. Ist auch klar, die verdienen ja trotzdem wahnsinnig viel Geld, immer noch. Aber der Markt sagt halt, naja, also das mit dem E-Auto, das kriegen sie nicht wirklich hin. Die Chinesen können das besser. Die sind auch viel zu teuer in dem Bereich. Also nach dem Motto, Börse handelt nun mal Zukunft. Aber auch hier tut sich ja was. Wir sehen jetzt auch seit einiger Zeit oder ein paar Tage jetzt, dass auch jetzt Anfang des Jahres die Automobilwerte sich stabilisieren und sogar anfangen leicht zu steigen. Da ist natürlich wieder ein anderer Faktor im Hintergrund, den ich glaube, der ist auch nicht unrealistisch. Das ist natürlich das Klimaziel, was die EU gesetzt hat, also das Verbrennerverbot, dass das nicht realistisch ist. Beziehungsweise, dass ja Deutschland hat ja noch was draufgesetzt im Sinne von, wir können es uns leisten, wir sind Musterschüler, wir machen es nochmal 5 Jahre früher. Ich glaube, das fällt im Frühjahr, das fällt nach der Wahl. Also man wird zurück auf die EU-Regelung mit 2035 gehen. Diese 5 Jahre, die helfen natürlich nochmal. Und ich meine, wenn die deutschen Autobauer was können, dann sind Verbrennerautos halt so, ja. Also da wird jetzt wieder investiert. Und die Kunden wollen ja auch keine E-Autos. Ja? Kann man darüber streiten? Macht ja eigentlich auch nicht so viel Sinn bei dem Strom. Ja? Bei der Strommix, den ich habe mit französischer Atomenergie, polnischer Kohleenergie und US-Flüssiggas, was ja nur extrem umweltschädlich ist. Also es macht ja Sinn. Ich meine, jeder, der sich vor Augen hält, wie sieht mein Energiemix hier aus, ja, es sei denn, ich habe mein eigenes Ding auf dem Dach. Aber dann muss ich ja sagen, so richtig Sinn macht das Elektroauto jetzt nicht. Also längerfristig würde ich sagen, ja, würde ich es nicht in Frage stellen, wenn wir das schaffen. Einen ordentlichen Strommix, grün mit Basis oder mit Grundenergie, wenn wir das ordentlich hinkriegen, ja, dann ist das im Moment halt der einzig richtige Weg. Ich würde das nicht in Frage stellen. Aber im Augenblick macht es ja keinen Sinn. Ne? Bringt im Moment nichts. Und dass da dann Leute hergehen, ja, Mensch, bevor ich mir so ein teures Elektroauto kaufe, ja, wo dann aber, wo ich weiß, ob nicht in 4 Jahren die Batterie kaputt ist, ja, kaufe ich doch lieber einen etablierten deutschen Verbrenner. Der ist, die Technologie ist, ich weiß nicht, erprobt seit Jahrzehnten. Mit dem Auto kann ich 15 Jahre fahren, ja, bis dann irgendwann das nächste wird dann ein Elektroauto, aber das kann dann ziemlich lange dauern. Ich glaube, das ist auch so im Moment so eine Phase, wo man auch durchaus so Unternehmen wieder, wie soll ich sagen, ins Auge fassen kann. Die sind extrem billig. Ja, die haben Riesenprobleme. Also mit BYD haben sie bei Elektroautos nicht konkurrieren können. Aber bei Verbrennerautos sind sie schon noch ziemlich gut. Und von daher, Tote leben manchmal länger.
Gute Überleitung zu meiner letzten Frage zu Europa. Wenn Sie jetzt Ihr Aktienportfolio anschauen, wie stark ist Europa denn da aktuell gewichtet und in welcher Gewichtung balanciert denn die Fürstlich-Castellsche zwischen einem Europa-Anteil und einem USA-Anteil, weil das ja in den verschiedenen Maschinenräumen sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Manche setzen sich so eine Obergrenze an nicht-europäischen Aktien, andere lehnen sich grundsätzlich an den MSCI World an. Wie lautet Ihre Philosophie? Und wo liegen Sie denn aktuell in der Gewichtung der amerikanischen und der europäischen Aktien?
Also der S&P, der Quatsch, der MSCI Welt ist ja mit 75% in den USA investiert. Das ist nicht die Benchmark oder das kann nicht die Benchmark für einen europäischen Investor sein, auch wenn natürlich der Dollar im Augenblick hilfreich ist. Ja, das war ja meistens anders, dass der dann die Performance gekostet hat. Aber im Augenblick ist er der aufgrund der Zinsdifferenz eigentlich auch pro USA ist. Also naja, sind wir in den USA schon ordentlich gewichtet, aber im Vergleich zu einer MSCI-Welt wäre eigentlich die richtige Benchmark natürlich trotz allem deutlich untergewichtet. Aber ja, in einem klassischen, soll ich sagen, deutschen Portfolio sind wir Richtung USA inline bis leicht übergewichtet. Also wenn man eine Kombination nimmt, zum Beispiel aus dem europäischen Index und dem Weltindex. Ja. Europa spielt trotzdem eine gewisse Rolle, weil es ist halt wie gesagt die Heimatbasis und es ist die Währung. Das heißt, ich habe automatisch kein Währungsrisiko. Das heißt, das ist die zweite große Komponente, weil im Weltportfolio dürfen wir ja eigentlich nur 2% Deutschland haben und 5% Europa oder sowas. Da sind wir natürlich dann wieder deutlich übergewichtet. Aber ich dachte, das ist immer so das Problem. Ich muss mir ja die eigene Benchmark da eigentlich schrauben, um irgendwo ein Gefühl zu bekommen, wo will ich ungefähr sein.
Okay, aber sind Sie aktuell in Europa über- oder untergewichtet?
Wir sind, würde ich sagen, ungefähr inline gewichtet.
In Europa. Okay, alles klar. Und dann schwenken wir mal den Blick in die USA. Da haben Sie in Ihrem Jahresausblick, den ich hier auch vor mir liegen habe, auch jede Menge zu geschrieben. Und das sind ja die ganz entscheidenden Fragen, die man sich seit der Wahl gestellt hat. Nämlich gelingt es Donald Trump mit seinen großen Plänen, die Inflation niedrig zu halten und die Inflation als Bremse für das Szenario, das Sie beschrieben haben, nämlich dass die USA dann doch in einer erwartbaren Form die Zinsen senken können, was für die Kapitalmärkte sicherlich sehr, sehr hilfreich wäre, wird ja dadurch gefährdet, wenn Inflationsüberraschungen entstehen und diese Inflationseffekte können ja kurz- und mittelfristig auftreten. Was jeder Volkswirtschaftler ja schon warnend unkt, ist, dass die Zollerhebung natürlich Inflationswirkung hat, aber dass auch Themen wie Remigration und die, ich sag's mal auf Schweizerdeutsch, die Ausschaffung von Arbeitskräften, die in USA keine Arbeitsgenehmigung hatten, auch dafür sorgt, dass diese Jobs wieder mit höheren Gehältern besetzt werden müssen. Auch das ist inflationstreibend. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Also Sie haben schon gesagt, der Zinssenkungspfad ist eigentlich klar, aber eigentlich stünde ja sozusagen eine aggressive Umsetzung der Trumpschen Politik dem entgegen.
Ja, steht ihm eindeutig entgegen und entsprechend hatten wir ja auch eigentlich die, ich sage es mal, bis Trump war eigentlich die Konsensprognose 4 Zinssenkungen jetzt dieses Jahr. Jetzt ist Trump da und jeder weiß, dass Zölle in der Form, ich sage, wir wissen ja nicht, in welcher Form er es dann wirklich macht, aber erst recht mit nur Abwehrzölle von der anderen Seite dazu kommen, dass es inflationstreibend wirkt, plus das Thema, rechnen Sie jetzt mal Remigration. Ja. Aber auch hier ist wieder das Thema, denken wir an das Thema Remigration. Er zieht da im Moment eine Show ab, was er seinen Wählern versprochen hat, indem die da, weiß ich, von Haus zu Haus gehen und die da abführen, wo das Fernsehen steht immer vor der Tür, Fox News, Fit, aktuell, was da gerade passiert, die Familie, die da abgeführt wird. Aber jetzt wissen wir ja alle, der Mann ist eigentlich ein Showman, ein Showmaster auf Dauer. Also, oder was heißt, wenn wir davon ausgehen, knapp 5% hat keine Arbeitserlaubnis von den Arbeitskräften in den USA. Kalifornien würde mehr oder weniger zusammenbrechen, also die Weinernte, die landwirtschaftlichen Produkte in Kalifornien, das lebt alles von Immigranten, ja, die kriegen ja kein Bürgergeld, sondern wenn die nicht arbeiten, dann verhungern sie eben, das heißt, die arbeiten natürlich zu Hungerlöhnen, das ist doch klar. Also ich glaube, am Ende des Tages, dass ein Geschäftsmann, der zieht die Show jetzt ab, weil das ist auch mit ein Grund, warum er gewählt wurde, aber ich sage jetzt mal, er wird jetzt nicht da Millionen von Südamerikanern des Landes verweisen. Das ist wieder der übliche Trump. Also das ist dann so wie beim ersten Mal. Riesenshow, Riesenankündigungen. Am Ende des Tages werden da, weiß ich, 50.000 oder 100.000 öffentlichkeitswirksam über die Grenze gejagt und dann war's das. Behaupte ich mal. Dazu ist er zu schlau. Das gleiche Thema bei den Zöllen. Da würde ich sagen, da hat er nicht die Überzeugung oder das nützt auch nichts, wenn ihm 20 Nobelpreisträger das Gegenteil erzählen. Das wird ihm nicht beeinflussen. Aber da ist natürlich im Moment die Story mit Elon Musk, Dodge, dieses Sparprogramm. Und ich sag mal so, natürlich aus einer juristischen oder rechtlichen Sicht ist das schon heftig, was da abgeht. Deutschland natürlich völlig undenkbar. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wie man auf, ich soll sagen, politisch normalen Weg den öffentlichen Dienst verkleinert. Also ich glaube, ich halte es politisch, also in Deutschland politisch ja für völlig ausgeschlossen. Und ich glaube, am Ende des Tages geht das nur, wenn das so ein, ich sag mal, verrücktes Genie rangeht, mit einer unglaublichen Brutalität, ohne Rücksicht auf Kollateralschäden, auf menschliche Schicksale oder was auch immer, ja. Rangeht und sagt, okay, wir wollen das 5-10% wollen wir da das Personal reduzieren. Und ihr Mensch schon 1% hat er geschafft. Also sind wir als 20.000, haben die Abfindungsangebote angenommen, aber 8 Monate läuft das Gehalt weiter, dann sind sie draußen. Der nächste Weg wird mir, oder die nächsten Schritte werden natürlich viel, viel komplizierter und schwieriger. Aber egal. Ja, es ist ein Ansatz, ob 10% werden es wahrscheinlich nicht werden, aber wenn er selbst 3 oder 4% schafft, ist das natürlich, hat das natürlich schon einen entsprechenden Effekt auf die Staatsverschuldung. Wird wahrscheinlich alles ausgleichen, aber es ist zumindest ein Versuch, ein Weg. Und ich meine, wenn ich da auf Deutschland schaue, wie gesagt, ist nicht umsetzbar in Europa. Aber ich meine, ich habe letztens Zahlen gesehen, in den letzten 10 Jahren, nur 10 Jahren, ist die Zahl der öffentlichen Dienst in Deutschland Beschäftigten um 14% gestiegen. Gleichzeitig ist der Industriesektor, sind da keinerlei Arbeitsplätze mehr geschaffen worden. Ich meine, ist ja klar, warum da die Regularien aus Brüssel mit großer Intensität und Freude umgesetzt werden und die Industrie gnadenlos stranguliert wird, ja. Die Erkenntnis ist ja bei allen Parteien da. Ich kenne keine Partei, die sagt, wir müssen nicht Regulatorik und Bürokratie abbauen. Das ist ja komischerweise Konsens, 100%. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass was geschieht nach der nächsten Wahl. Nee, es wird weiterhin überhaupt nichts geschehen. Da immerhin, wie gesagt, muss man USA lassen oder auch Trump in all seiner, oder Musk in seiner Brutalität. Aber sie tun halt was. Und wenn der Effekt am Schluss ist, es wächst wenigstens nicht mehr, ist es ja schon positiv oder es geht ein bisschen runter. Wenn wir das in Europa oder in Deutschland schaffen würden, wären wir ja schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
Da hat gerade die Compliance-Abteilung bei Ihnen angerufen.
Ach, ich muss absolut nicht sein.
Aber um die Effekte für die USA daraus mal abzuleiten, es kann ja auch sein, dass durch diese Reduktion des Staatsanteils negative Wachstumseffekte entstehen, die uns auch negativ überraschen könnten. Also es kann sein, dass wir durch diese Brutalität erstmal Inflationsüberraschungen sehen auf der negativen Seite und negative Wachstumseffekte, weil auch Beamten weniger konsumieren und man vielleicht jetzt als Beamter in irgendeiner Behörde, die noch nicht auf dem Zettel von Elon Musk steht, auch schon anfängt zu sparen und mit Konsum und mit Investitionen wartet. Ist das ein realistisches Risiko und würde das sozusagen Ihre Selektion im amerikanischen Bereich auch tangieren?
Also ich glaube nicht, dass es so dramatisch wird. Ist klar, würde jetzt wirklich diese, ich weiß nicht, 5 Millionen Immigranten über die Grenze zurückschicken. Die konsumieren ja, ne? Das ist ja klar. Das, was sie verdienen, geben die ja 100%, müssen die ja wieder ausgeben, sage ich jetzt mal. Also können vielleicht ein paar Dollars in ihre Heimatland schicken, aber das wird nicht so viel sein wie hier in Deutschland, sondern sie geben dir das Geld, was sie da verdienen, auch 1:1 wieder aus oder investieren es in die Kinder, die dürfen ja in die Schule bisher, dass die eben dann schaffen, sich zu integrieren. Also von daher, ja, da kann ein gewisser negativer Konsumeffekt entstehen. Was den öffentlichen Dienst betrifft, sehe ich das nicht, weil wir haben ja Vollbeschäftigung in USA, in Deutschland streng genommen eigentlich auch, wo man sich über die 6 Millionen Arbeitslosen ein bisschen wundern kann. Aber im Prinzip bin ich mir da relativ sicher, er nimmt im Moment oder immer ersetzt im Moment dadurch Arbeitskräfte frei für den Privatsektor, die im Privatsektor eingesetzt werden. Die werden nicht arbeitslos. Und ich bin sicher, die 20.000, die das Abfindungsangebot angenommen haben, die haben schon eine Idee, was sie dann machen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wieder, bei der Demografie, die wir haben, das würde für Deutschland übrigens genauso gelten, müssten wir die Leute eigentlich wieder, oder wird man die Leute wieder unterbringen? Frage ist nur dieser Match, schaffe ich es wirklich, auch die zu motivieren, dass sie wieder arbeiten? Das ist halt diese alte Problematik, wenn natürlich das, wie soll ich sagen, die Unterstützung des Staates an das Gehalt ranreicht, dann überlegen sich natürlich rationale Menschen, ob das wirklich Sinn macht, morgens früh aufzustehen.
Wenn man jetzt mal Ihre Beobachtung und Ihre Analysen in den Kontext Ihres Portfolios setzt, was würden Sie so als die großen Leitlinien und die Outperformance-Faktoren Ihres Portfolios für 2025 sehen? Und was kann man davon im Portfolio jetzt schon sehen? Oder ist das, was Sie beschreiben, schon im Portfolio vollständig umgesetzt?
Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, wir haben eine Grundkomponente im Technologiesektor, ganz klar, USA nach wie vor, weil einfach solange die Gewinne in dem Bereich laufen. Und wir sind schon überzeugt, dass das Thema künstliche Intelligenz eine Revolution ist, so wie es das Internet seinerzeit war. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir glauben, dass sich das verbreitert, wenn die Preise stärker jetzt auch runterkommen, vielleicht dank diesem Deep-Sea-Schock, dass dann natürlich das Ganze sich noch verbreitert, dadurch auch noch zusätzliche Produktivität reinkommt, sodass die Gewinne der Unternehmen breiter werden, also nicht nur die 7, sondern viel breiter. Das ist der eine Komponente. Deshalb bleiben wir da auch durchaus dabei. Das zweite ist der Finanzsektor, wo wir sehr, sehr stark übergewichtet sind, sowohl in den USA wie in Europa. Das hatte ich vorhin erwähnt, das ist so die Konstante, der ist letztes Jahr gelaufen und läuft dieses Jahr wieder. Da sind wir sehr, sehr stark übergewichtet, da sind wir dabei. Auch das Thema Kommunikation, Telekom mit so ein bisschen defensiveren Charakter, aber im Augenblick relativ kräftigen Gewinnaussichten, sind wir übergewichtet. Thema Healthcare, Thema Biotechnologie, Thema Medizintechnik, da sind wir eher dabei. Da sehen wir, da ist ein erster Schwung nach oben jetzt gewesen in den letzten Wochen. Da sind wir dabei zu gucken, was kann man da noch machen? Wo sind da vielversprechende Dinge? Haben wir ein bisschen was schon gemacht, aber da sind wir noch dabei, würde ich sagen, noch ein bisschen, bisschen mehr zu machen.
Okay. Mit dem Gesamteindruck können wir uns vielleicht noch kurz der Anlageklasse der Anleihen annähern. Und ich beziehe da mal Cash mit ein. Bei der Betrachtung all der Anleihenportfolios, die ich in der Überwachung habe, fällt auf, dass es viele Anleihenportfolios gibt, die noch seit dem Inflationsschock sehr viele Anteile an Staatsanleihen halten und deren laufende Rendite gefährlich nah an das Inflationsniveau heranrückt. Und man nach Kosten und nach Steuern, die man auf die Erträge zahlt, sieht eigentlich, muss jetzt irgendwo die Risikoschraube gedreht werden, sonst rückt man da zu eng beieinander zusammen. Wie ist denn Ihr Umgang mit der Tatsache, dass sich diese europäischen Renditen wieder immer näher an das Inflationsniveau bewegen? Wo nehmen Sie Risiken ins Portfolio auf, um dem Rechnung zu tragen? Oder muss man letzten Endes fairerweise sagen, und wir haben das ja schon ein bisschen langfristig nach vorne projiziert, dass sich mit Blick auf das Fallen der Schuldenbremse, auf steigende Schulden, auch durch den Wiedereinstieg der Notenbanken in die Moderation dieser Situation, den Wiederankauf von Staatsschulden, vielleicht Unternehmensschulden, das Zinsniveau ohnehin wieder auf ein Niveau begeben wird, bei dem wir an realen Kapitalerhalt nur mit großem Glück denken können.
Ja, wir sind ja jetzt auch nicht weit weg von der Inflation, sage ich jetzt mal, selbst wenn die gerade sind. Aber im realzinsmäßig bleibt da relativ wenig übrig. Das heißt, wenn, dann ist es ein Cash-Ersatz, also eine Strategie, eine taktische Kasse, um eben, wenn es Zurückschlägen am Aktienmarkt kommen, die ja irgendwann auch mal wieder kommen werden, auch wenn wir im Moment das Gefühl haben, die kommen gar nicht mehr, aber irgendwann kommen sie und dann muss ich natürlich was auf der Kante haben, weil das sind ja nun mal die Gelegenheiten, wo ich längerfristig meine Wertentwicklung generiere, sage ich jetzt mal, diese Chancen, die der Markt von Zeit zu Zeit bietet. Das heißt, als Kassenersatz okay, ansonsten strategisch macht es keinen Sinn. Wenn, dann muss ich schon im Bereich Unternehmensanleihen reingehen. Ja, die Spreads, also die Zinsdifferenzen zu Staatsanleihen sind relativ schmal. Jetzt gehen wir voraus, dass wir jetzt nicht in eine Rezession gehen, deswegen akzeptabel. Richtung Hochzins, High Yield oder Junk Bonds oder wie man es früher genannt hat, wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil die Zinsdifferenzen aber extrem niedrig sind. Also das ist quasi auf Aufschwung alles eingestellt. Da wäre ich vorsichtig, wenn dann nur am ganz kurzen Ende. Aber ja, Unternehmensanleihen, da, wo ich eine gewisse, ich meine, das ist ja der Vorteil, die Staaten haben sich immer mehr verschuldet, aber Unternehmen haben durchaus Verschuldungen im Schnitt eher abgebaut. Also da habe ich mehr Sicherheit im Sinne, was Bonität anbetrifft, als beim Staat eigentlich. Ja. Also von daher, ja, der Bereich Corporates beziehungsweise Unternehmensanleihen in Europa auf jeden Fall. Und wenn ich Richtung USA schaue, da sind schon die Staatsanleihen attraktiv. Die Treasuries, wie gesagt, trotz Staatsverschuldung, das Land ist in der Lage, sich zu refinanzieren. Wir haben die Weltleitwährung, also machen wir jetzt keine Gedanken auf die nächsten Jahre. Aber es ist ganz klar, im Bereich 2 bis 5 Jahre sind amerikanische Treasuries natürlich schon sehr, sehr attraktiv. Wenn ich dann noch davon ausgehe, dass vermutlich längerfristig aufgrund der Zinsdifferenz der Dollar eher noch weiter steigen wird, das heißt, irgendwann der Euro unter die Parität sogar fallen wird, dann kann ich da zumindest keine Währungsverluste machen, aber ich werde wahrscheinlich sogar Währungsgewinne machen. Also von daher, ich glaube, die Kombination ist ganz gut geeignet für einen Rentenanteil. Aber strategisch meine Wertentwicklung werde ich sicherlich weiterhin über Aktien machen müssen.
Welche anderen Assetklassen kann man denn noch in Betracht ziehen? Und wir beide sind jetzt, glaube ich, da sehr konservativ aufgestellt. also Kapitalmarkt, Beobachter der alten Schule sozusagen. Aber so ein bisschen ein Kryptobezug gab es in Ihrem Haus oder gibt es ja noch? Und ist das denn schon Teil der Vermögensverwaltung oder ist das ein Spezialitätenthema, das in einem völlig anderen Bereich in Ihrem Maschinenraum anzutreffen ist oder da gar keine Rolle spielt?
Ja, das ist im anderen Maschinenraum, also ist nicht in der Vermögensverwaltung. Weil das Problem ist ja einfach, Stichwort Werte, ich hatte ja eingangs auch gesprochen über die Werte, das Wertefundament der First Custodian Bank. Und da ist ganz klar, wie will ich Bitcoin messen? Weil Wert ist es, ja, ich kann sagen, das kostet Strom für die Produktion, aber ich kann ja nicht keinen Wert feststellen. Das ist halt so. Das ist im Prinzip eine Übereinkunft oder jemand ist bereit, so und so viel zu zahlen oder noch mehr zu zahlen. Das ist ja eigentlich das Gleiche wie beim Papiergeld jetzt mal. Es ist so, das Problem ist, da ist halt noch eine Zentralbank oder ein Staat, der da, sage ich jetzt mal, dahinter steht, egal wie hoch der sich dann auf der anderen Seite verschuldet. Aber ich habe halt so eine gewisse Sicherheit in Anführungszeichen, dass ich das als Zahlungsmittel verwenden kann. Also während die Bitcoin könnten Staaten ja eigentlich auch, China hat es ja auch getan, eingegriffen. Und ich verstehe eigentlich auch nicht die USA bei der Verschuldung, etwa abgesehen davon, dass Herr Trump natürlich da privat Interessen hat. Aber als Staatsmann darf ich das ja eigentlich nicht machen, weil ich sage jetzt mal, ich kann doch nicht das Monopol der Zentralbank, der US-Zentralbank gefährden. Und das tut er ja, indem er sagt, ich nehme Bitcoin mit in die Reserve rein. Also für mich völlig irrational, aber der Mann ist halt auch nicht richtig rational. Also, aber egal, das hat natürlich Bitcoin und hat ja die Hosse jetzt auch dermaßen weit befördert und mit wieder auch irgendwann künftig auch wieder weiter anziehende Inflation und Staatsverschuldung, kann ich mir gut vorstellen, dass auch noch weiter steigt. Aber wir haben ja noch eine Alternative, das wäre Gold, Silber, und das findet sich natürlich in den Custodian Portfolios dann wieder.
Das haben Sie auch geschrieben in Ihrem Ausblick, dass das aus Ihrer Sicht noch einen guten Weg vor sich hat. Die Nachfrage nach Gold und Silber bleibt?
Ja, da spricht einiges dafür. Das ist ja eigentlich auch auf der einen Seite ja verrückt, weil man holt das Zeug ja aus dem Boden, belastet die Umwelt und dann, okay, ein Teil geht in Schmuck, das ist was Schönes, aber der Großteil geht dann quasi, irgendjemand hat das mal gesagt, wird wieder verbuddelt im Tresor. Ne? Also es ist eigentlich verrückt, man holt es aus der Erde, um es anschließend im Tresor wieder zu verstecken. Also das ist nicht ganz... auch nicht ganz rational, sage ich jetzt mal, aber egal.
Da darf man an Bitcoins auch nicht rummeckern, was
leider,
Energieverbrauch angeht.
Da gibt es eine gewisse Parallele, das ist leider so, ja. Also abgesehen von Schmuck und so weiter, nicht so für die, ich habe nur was im Mund, in Zähnen, aber das braucht man auch nicht mehr. Die Keramik ist eigentlich wesentlich besser. Also von daher ist es nur Schmuck. Aber ich glaube, da gibt es halt einen ganz, ganz entscheidenden Punkt und das sind die Zentralbanken. Und ich meine, das haben wir ja nun, das hat begonnen an dem Tag, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind und die sogenannte freie Welt die Sanktionen verkündet hat. Also sprich, Russland ausgeschlossen aus dem Zahlungsverkehr, boykottiert. Die Russen waren ja schlau genug und haben vorher natürlich ihre Goldreserven massiv aufgebaut. Und das war so, ich glaube, also dieses Erweckungserlebnis für die ganzen Schwellenländer. Also China vorneweg, Indien, die gesagt haben, um Gottes Willen, wenn die Amerikaner das mal mit uns machen. Und ich meine, da gäbe es ja auch Kunde, sagt jetzt mal, ja, also Indien nimmt das Öl, was wir boykottieren und verkauft es uns dann verarbeitet wieder. Also man könnte die durchaus eigentlich auch boykottieren, ja. Also deswegen, die sind nicht dumm. Und das ist einfach die Idee, unabhängig zu werden von diesem von den USA dominierten Währungssystem, was sehr stark eben auf dem US-Dollar basiert. Und ich glaube, das erklärt das. Und wenn man die Zahlen anguckt, ich glaube, es sind jetzt über 1.000 Tonnen im Jahr, die die Zentralbanken kaufen. Und das ist, in den letzten 3 Jahren hat sich das verdoppelt zu den Jahren davor. Das ist also wirklich ein Rieseneffekt. Man weiß jetzt, die Chinesen haben jetzt mal wieder ein bisschen gewartet. Sie hoffen, dass der Preis irgendwann mal wieder runterkommt. Da haben dann mal ein paar Monate nichts gekauft. Dafür haben die Inder gekauft. Jetzt fangen die wieder an zu kaufen. Wahrscheinlich, weil sie sehen, der kommt ja gar nicht runter, der Goldpreis. Dann mache ich lieber weiter, bevor ich weit über 3.000 bin. Pro Unze. Also von daher, diese Geschichte ist, ich glaube, sehr stark losgelöst, sondern hat sehr stark einen politischen Hintergrund. Und ja gut, dann, sage ich mal, springen natürlich andere, so wie wir auch als Vermögensverwalter mit den Depots, springen mit Trauer und sagen, guck mal, sehr klasse, da gibt es einen riesigen Nachfrager und der hört auch nie auf. Der wird noch weitermachen. Man geht in China davon aus, dass sie Richtung 10% der Währungsreserven haben. Da muss auch noch viel mehr kaufen. Das heißt, das ist ein Trend und da kann ich doch dabei sein. Und das passt natürlich auch zum Thema Unsicherheit, hohe Staatsverschuldung. Also das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, eigentlich ist es dieser Nachfrager, der es hauptsächlich dahin getrieben hat. Und da kann ich doch wunderbar auf dieser Welle mich mit draufsetzen. Und ich glaube, das ist der Grund. Und ja, wir gucken auch, wie viele andere. Es wäre nett, wenn er mal wieder ein bisschen runterkäme, könnten mal ein bisschen nachkaufen. Aber ich fürchte, wir sind nicht die Einzigen und deswegen geht er einfach weiter.
Aber da haben Sie ja auch, wie viele andere, wieder einen wunderbaren Proxy zum globalen Süden. Denn daher kommt ja die Nachfrage. Das ist meine letzte Frage. Wie bilden Sie denn bei der Fürstlich Castellschen den globalen Süden im Portfolio ab? Also ich nehme mal nicht an, dass Sie schon Yuan-Staatsanleihen im Portfolio haben, was viele schon sich anschauen, oder dass Sie ein dezidiertes chinesisches Festland-Aktienportfolio aufbauen. Inwieweit findet man denn die Wachstumseffekte des globalen Südens in Ihrem Vermögen wieder?
Also ich finde sie eigentlich im Wesentlichen nicht wieder. Ganz einfach, fangen wir mit China an. Das Thema ESG, Stichwort Werte, Nachhaltigkeit und natürlich das enorme politische Risiko, also Stichwort Taiwan. Wir wissen alle nicht, ja, rational würde man sagen, nee, nicht, aber bei Trump ist man sich auch nicht so sicher und der chinesische Staatschef hat aus meiner Sicht gewisse Ähnlichkeiten mit Herrn Trump, außer dass ich ihn für ein bisschen intelligenter halte. Aber es ist ganz klar, als Krönung seiner Amtszeit ist halt nicht auszuschließen, dass er Richtung Taiwan etwas unternimmt. Vielleicht findet er auch einen Deal mit Herrn Trump, was auch man das den Taiwanesen wünschen sollte, auch nicht völlig auszuschließen. Aber das Hauptrisiko ist einfach, dass dort da unten doch was passiert und wir dann dieses russische Phänomen haben. Ne? Also hast du russische Anleihen, hast du Gazprom im Portfolio gehabt, warst du von heute auf morgen, waren die wertlos. Also ja, nicht wegen den Russen, weil die gesagt haben, hier, ich zahle nicht mehr die Schulden zurück. Ganz im Gegenteil, haben die ja sogar gemacht. Oder die Aktien werden weiterhin gehandelt in Moskau. Gazprom steht auf einem recht ordentlichen Niveau. Aber die Amerikaner sagen dann halt, nee, das ist jetzt wertlos. Das kannst du nicht mehr handeln. Und das ist jetzt null, Schluss aus. Ja? Und ich glaube, das ist so, haben die auch gelernt. Ne? Wir sind zwar ein Rechtsstaat, aber das Ding ist jetzt halt wertlos. Mhm. Und das wird uns ja oder würde ja bei China ganz genauso passieren. Also von daher ganz klar wegen des politischen Risikos. Und zum Zweiten, gerade wenn wir auf China schauen, die sind ja letztes Jahr bei der chinesischen Aktienmarkt besser wie der amerikanische. Was ist geschehen? Mal wieder ein großes Programm mit Riesenankündigungen, um eben halt auch die Immobilienkrise in den Griff zu bekommen. Dann schießt der Markt hoch, da reicht ja relativ wenig. Das machen die Chinesen selbst. Dann kommen noch ein paar US-Hedgefonds dazu, die sich um solche Sachen, die ich gerade geschildert habe, keine Gedanken machen. Dann schießt er hoch. Und die Historie der letzten 20 Jahre im Wesentlichen sagt uns, okay, das ist eine Geschichte, die hält 3, 6, 9 Monate an und danach implodiert das Ganze wieder nach unten. Das heißt, ich kann versuchen, sowas mal taktisch zu machen, aber das ist nicht der Ansatz unserer, ich sage jetzt mal, konservativen, auf auch langfristig Kapitalerhalt ausgerichteten Anlagepolitik.
Okay, dann sind Ihre Kunden, die darum auch wissen und nicht beunruhigt, warum Sie keine direkten Emerging Markets Aktien im Portfolio finden. Aber bilden Sie denn die Emerging Markets, um den globalen Süden mal so ein bisschen aufzuklappen, als ETF oder als aktiv gemanagten Fonds aktuell im Portfolio wieder? Oder spielt das auch keine Rolle?
Spielt im Augenblick keine große Rolle, aber da sind wir natürlich permanent, haben wir ein Auge drauf. Ja, wir sehen im Moment aber noch, falls eben doch die Trump'sche Zollpolitik kommt und wir gehen schon davon aus, dass da einiges kommt, was natürlich viele dieser Länder schon auch, sag ich mal, Opfer der Politik sind. Das andere ist die Währungsstärke des Dollars, die unter Umständen noch heftiger wird. Auch das natürlich Gegenwind für die Emerging Markets. Dann sehen wir noch massiv fallende Zinsen in Europa, auch noch leicht vermutlich sinkende Zinsen in den USA. Also ich habe eigentlich schon eine Gemengelage, die eigentlich mehr spricht für die klassischen Industrieländer. Japan haben wir heute nicht drüber gesprochen, korrigiert im Augenblick ein bisschen. Das ist auch eine Region, die wir noch weiter strategisch für sehr interessant halten.
Okay, dann haben wir, glaube ich, unseren Rundgang beendet, Herr Dr. Schlumberger. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die vielen Impulse und die vielen Beobachtungspunkte und freue mich, wenn wir dann im Lauf des Jahres oder gegen Ende des Jahres mal besprechen können, wie das denn aufgegangen ist und ob die Welt so klar ist. Wir beide versucht haben, uns das gerade so ein bisschen hinzumodellieren. Freue ich mich sehr drauf und danke Ihnen für heute sehr, sehr herzlich fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Diese Folge von Das große Bild wurde Ihnen präsentiert von Fachseminare von Fürstenberg.
Sie arbeiten in einem Family Office oder im Private Wealth Umfeld und wollen sich auf höchstem Niveau weiterentwickeln?
Dann ist der Lehrgang zertifizierter Family Officer der Fachseminare von Fürstenberg Ihre Eintrittskarte in die Spitzenklasse der Family Office Beratung. Er bietet das Wissen, das Sie an die Spitze bringt.
Was diesen Lehrgang zertifizierter Family Officer so einzigartig macht?
Die Exzellenz der Lehre. Lernen Sie von renommierten Praktikern mit tiefgehender Erfahrung.
Ein exklusives Netzwerk bietet Gelegenheit zum Austausch mit führenden Köpfen der Branche.
Höchste fachliche Qualität in den multidisziplinären Feldern und zertifizierte Kompetenz.
Und Sie bekommen hilfreiche Best-Practice-Ansätze anstatt akademischer Theoriediskussionen.
Dieser Lehrgang ist der einzige seiner Art im deutschsprachigen Raum. Nutzen Sie den Wettbewerbsvorteil, den bereits über 150 Absolventen genießen. Exzellentes Wissen für ein exklusives und herausforderndes Arbeitsumfeld.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Infomaterial. Der erste Schritt zur Exzellenz in der Family Office Beratung.
Mehr unter www.fachseminare-von-fürstenberg.de/dgb oder einfach in den Shownotes nachgucken.